Geschwister, ich möchte euch recht herzlich wieder begrüßen zu diesem zweiten Abend. Wir haben ja insgesamt drei Vorträge, auch morgen dann den Gottesdienst, und da liegt das ja nahe. Zweiter Petrusbrief hat drei Kapitel und bei jedem Vortragsteil einfach ein Kapitel zu betrachten. Und wir wollen deswegen heute Abend Kapitel 2 betrachten, obwohl es eigentlich nicht erbaulich ist in dem Sinne und auch mit sehr deutlichen Worten abschließt. Also mit fast starken Worten, die für manches zarte Gemüt heute, ich denke jetzt nicht unbedingt an euch, aber an andere Gemeinschaften oder Gemeinden, womöglich fast zu brutal sind. Lasst mich nochmal einleitend das erwähnen. Ein Grundgedanke im zweiten Petrusbrief ist das Wort Erkenntnis. Erkenntnis des Herrn, Erkenntnis der Schrift. Petrus warnt wegen Irrlehrer, die kommen werden. Und der Judasbrief, der ungefähr ein Jahr nach ihm geschrieben wurde und der ja sehr parallel, sehr ähnlich ist dem zweiten Kapitel des zweiten Briefes, und das ist mit ein Grund, warum eben unsere modernen Theologen sagen, der zweite Petrusbrief ist nicht echt, der zeigt auf, wie diese Irrlehrer dann bereits da sind, ohne dass wir wissen, wie sie jetzt genau sich genannt haben, denn der zweite Petrusbrief, besonders das zweite Kapitel, schildert dann schonungslos den Charakter dieser Leute. Ein Schlüsselwort insgesamt in verschiedener Form, also das Wort Erkenntnis, 16 Mal in diesen relativ wenigen Kapiteln, relativ kurzen Brief, zweiten Petrusbrief erwähnt. Erkenntnis, diese Gemeinschaft, lasst mich vorlesen, die ersten drei Verse, Simon Petrus, er stellt sich vor, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die mit uns denselben teuren Glauben überkommen haben, durch die Gerechtigkeit unseres, die unser Gott gibt und Heiland Jesus Christus. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Und das darf ich hier nur sagen, von der Aufgliederung im Griechischen steht hier Gott und Jesus auf gleicher Stufe. Das ist uns ja kein Problem, aber das ist eine der Stellen, die eindeutig zeigen, Jesus ist Gott. Alles, was zum Leben und göttlichen Wandel dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis des, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft, wörtlich Tugend. Also da haben wir dieses Wort Erkenntnis schon eingangs, und der Brief hört auf mit Erkenntnis. Da heißt es hier, wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Dem sei Ehre nun und zu ewigen Zeiten. Wir werden das morgen auch nochmals betonen, aber das ist eigentlich der letzte Vers, der Schlüsselvers. Das ist auch eine Befehlsform, wachset in der Gnade, die Antwort Gottes auf diesen zunehmenden Druck. Wir werden einiges aufzeigen heute Abend. Auf diesen zunehmenden Sog der Irrlehren, wachset in der Gnade. Wie ist das möglich? Nun, das haben wir gestern Abend gesagt, denn alles, was nötig ist, haben wir bereits bekommen, ist uns geschenkt worden, muss nur entfaltet werden. So wie ein Kind. Du musst einmal die 100 Meter zurücklegen in 12 Sekunden, sind schon sehr schnell. Na, sagen wir mal, sind wir mal großzügig. In 15 Sekunden musst du diese 100 Meter schaffen. Ja, wie kann das ein kleines Kind? Ja, wachse. Es ist das Potenzial vorhanden. Jetzt musst du sozusagen geistlich, also nicht geistlich, sondern buchstäblich trainieren. Und so ist uns alles gegeben. Der erste Petrusbrief gebrauchte gerade dieses Bild von der Geburt und der Muttermilch, 1. Petrus 2, Vers 2, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein. Wir haben ja heute so heftige Diskussionen wegen der Charismen, wegen der sogenannten Gnadengaben, und es steht doch, strebe danach. Aber hier das viel stärkere Wort ist dieses hier, seid begierig nach dem Worte Gottes. Daran erkennt man wirklich auch eine echte Umkehr. Wenn du nicht mehr Freude hast an Gottes Wort, dann ist eine gewisse Gefahr im Anzug, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Worte, das aus dem Munde Gottes kommt. Jetzt ist aber die Gefahr, dass man einfach sein Christentum abstellt auf Gefühle. Also ich fühle mich heute so, dass ich bete, darum bete ich. Und ich fühle mich heute so, dass ich im Worte Gottes lese, also lese ich. Und das muss wirklich an zweiter oder dritter oder an letzter Stelle sein. Es ist ja verbunden auch mit einem Willensakt. Der Herr sagt ja nicht, wer sich fühlt, der soll mir nachfolgen, sondern wer da will. Es ist ein Willensakt. Und gerade dieser Wille wird eben so schlaff mit diesem Fremdwort passiv gesagt, wenn wir vor der Glotze aufwachsen. Was ja hier, wie anzunehmen ist, nicht der Fall ist. Aber weswegen wir eben so eine Generation haben, die vom Gefühl her geprägt ist, das Bild speist in die Seele und bewirkt in erster Linie Emotionen, also Gefühle. Und man beurteilt heute nach seelischen Maßstäben, nicht mehr nach, es steht geschrieben. Ich darf euch sagen, wenn ich so Diskussionen habe, da sagt doch kaum einer, es steht geschrieben, sondern ja, aber die sind doch auch lieb und die meinen es doch auch gut und die haben doch auch gute Absichten und der Papst ist doch so ein lieber Kerl und so weiter und er ist ja so lieb und demütig und zittrig auf dem Bildschirm wahrzunehmen, kann es ja nur gut meinen, versteht ihr? Das ist dann das Beurteilungsschema dieser Welt. Und da sind wir natürlich verraten und verkauft, denn der Verführer und die Verführer, die sind oft sehr charmant und sehr gewinnend. Wir wollen uns also jetzt dem zweiten Kapitel zuwenden und das beginnt wenig ermutigend und hört also fast mit einem Donnerschlag auf. Ich lese es jetzt vor, nach der Lutherbibel. Ich weiß nicht, ist hier bei allen die Elberfelder oder auch Luther? Gut. Moment. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die nebeneinführen verderbliche Sekten und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat, und werden über sich selbst herbeiführen eine schnelle Verdammnis. Also kein schöner Anfang. Und es geht jetzt nicht um Gefühlsduselei und ob mir das gefällt oder nicht, sondern wir wollen das Wort Gottes betrachten. Es stehen zum Teil da schwere und harte Aussagen und es geht um die Frage, ist es die Wahrheit oder nicht? Wenn mir der Arzt eröffnet, Herr Seibel, Sie haben Krebs, dann geht es ja nicht darum, ob mir das angenehm ist oder nicht. Also ganz sicher nicht angenehm, wer hört das schon gerne? Oder irgendwie eine andere Krankheit. Es geht um die Frage, stimmt die Diagnose? Und hier haben wir die göttliche Diagnose des Menschen, gerade auch der letzten Tage, wie er sich in seiner Charakterlosigkeit offenbart und vor unseren Augen am Bildschirm immer offenbarer wird. Und nicht nur im Bildschirm, sondern auch in der Politik und in der Kirche und immer mehr um sich greift. Also kein schöner Anfang. Viele werden nachfolgen ihrem zuchtlosen Wandel und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Also seht, es wird noch weniger erfreulich. Aus Habsucht werden sie mit erdichteten Worten an euch ihren Vorteil suchen. Ihnen ist das Urteil seit langem bereitet und ihre Verdammnis schläft nicht. Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie in finstere Höhlen hinabgestoßen und übergeben, dass sie zum Gericht behalten werden. Und hat nicht verschont die vorige Welt, sondern bewahrte allein Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, mit 7 anderen und brachte die Sintflut über die Welt der Gottlosen. Und hat die Städte Sodom und Gomorra zur Asche gemacht und umgekehrt und verdammt und damit ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die hernach kommen würden. Und hat errettet den gerechten Lot, welchen die schändlichen Leute alles Leid taten, mit ihrem unzüchtigen Wandel, das wird jetzt immer aktueller. Also das ist so prophetisch und sich verblüffend erfüllend. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, und er wohnte ja in Sodom, musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag durch die Werke der Ungerechten quälen lassen. Der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zu behalten, auf dem Tag des Gerichts sie zu strafen. Mal so weit, obwohl wir eigentlich einen Satz unterbrechen, wir gehen dann weiter, aber ihr seht, das ist also ganz massiv, aber unwahrscheinlich aktuell. Das Wort aktuell, muss ich das übersetzen, ist das bekannt. Nämlich der Grund, warum ich frage, ihr kommt aus dem Osten und seid natürlich sprachlich ganz anders geprägt als wir im Westen, nämlich vom Englischen her und die älteren Jahrgänge auch noch vom Lateinischen, und das sind ja alles lateinische Begriffe, aktuell und so weiter. Ihr habt da Baruski, da eben andere Vokabeln gehabt. Schaut, also ein ganz steiler Ansatz. Es waren falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer. Es ist hier noch die Zukunftsform geschrieben, es kommen die falschen Lehrer. Das wäre ein Hinweis, wir wollen es dogmatisch nicht so sehr überziehen, dass das, was früher das Prophetenamt war, nämlich die Offenbarung des Ratschlusses Gottes, übernimmt dann nach dem vollendeten Ratschluss des Wortes Gottes das Lehramt, dass wir das auslegen, was uns Gott offenbart hat. Der Herr sagt in seiner Wiederkunftsrede, es kommen falsche Propheten hier, es kommen die falschen Lehrer. Ihr erinnert euch, ich habe gestern Abend erwähnt, wie das ein Grund ist, auch warum eben fast geschlossen die falschen Lehrer unserer offiziellen Kirche, unsere modernen Theologen, praktisch einmütig erklären, der zweite Petrusbrief ist unecht. Er ist nicht von Petrus, hier hat jemand einfach diesen Namen aufgegriffen, um seinen Schreiben größeres Gewicht zu verleihen. Also das würde ich jetzt einen Brief aufsetzen, und wenn da drunter steht Alexander Seibel, da kümmert sich niemand darum, aber wenn ich drunter schreibe Wolfgang Thierse oder Michael Schumann oder Rudi Völler, dann hat es einen anderen Aufprall. Naja, das ist natürlich eine Fälschung, und wir haben ja gesagt, in Kapitel 1, wie der Schreiber auch sagt, ich bin Augenzeuge der Verklärung, und das wäre dann einfach gelogen, wenn ich also vorgebe, ich war da dabei und ich war nicht dabei. Das ist Unwahrhaftigkeit. Und das ist eigentlich so ein gedanklicher Bruch, dass man das dem Wort Gottes, das ja das Wort der Wahrhaftigkeit ist, und es ist unmöglich, dass Gott lügt, unterstellt, das bewirkt ja eigentlich schon einen ganzen Dammbruch. Und dann kann man dann mit der Bibel anstellen, was man will. Und genau das sagt uns ja wiederum das dritte Kapitel des zweiten Petrusbriefes voraus. Und dann bricht irgendwas innerlich zusammen, wenn ich mit dem Wort Gottes so umgehen kann. Dann kann ich ja alles verkehren. Dann kann man lügen im Namen der Bibel. Für gute Zwecke. Dann heiligt der Zweck das Mittel. Ja, ich setze hier Petrus, weil dann wird dieser Brief, der so wichtig ist, eben ganz anders zur Kenntnis genommen. Und schaut, sie führen verderbliche Sekten, wörtlich Sekten der Zerstörung ein, verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Und dieser kurze Satz, den wir hier, dieses griechische Wort, das wir hier mit so einem Nebensatz auflösen, das zerstört, in manchen Kreisen wird das gepflegt, eigentlich zwei Grundüberzeugungen, nämlich, dass Jesus nur für die Auserwählten gestorben ist und nicht für alle Menschen, was mir als Evangelist zutiefst zuwider ist, dass ich nicht jeden Menschen, der hier auf Erden lebt und einschließlich dieser 6 Milliarden, die wir jetzt haben, ungefähr sagen kann, Jesus starb für dich und sagen müsste, ja, ich weiß das nicht, denn er starb nur für die Auserwählten. Denn hier steht, der sie erkauft hat, er hat sie erkauft. Und dennoch verleugnen sie ihn und werden dann seine Schlimmsten, seine Todfeinde. Da steht im Griechischen, erkauft hat. Und das zerschlägt auch diese Vorstellung, einmal gerettet, immer gerettet. Und liebe Freunde, wir hatten da mal einen Vortrag in Rehe, das ist so ein Zentrum der Brüder, zum Thema Wahrnehmung, ein Wahrnehmungsprozess von einem lieben Bruder, Karl-Heinz von Heiden. Und er sagte, er hat sich da das Schema zurechtgelegt. Der neue Bund, den hat Gott nicht mit der Gemeinde, sondern mit Israel gemacht, was die alte Versammlung übrigens lehrte. Und er hat alles in sein Schema hineinbekommen. Und dann war ein Vers, der passte nicht hinein. Das war 2. Korinther 3, Vers 6, wo Paulus sagt, wir sind Diener des neuen Bundes, nicht des Fleisches, sondern des Geistes. Und dann sagt er so einen bedenkenswerten Satz, die Bibel wehrt sich in ein Schema, als ein vorgefasstes Gefüge hineingepresst zu werden. Und dieser eine Vers hat ihm dann alles gesprengt. Und jetzt hätten wir gerne so ein Schema, und da haben wir doch genügend Bibelstellen, einmal gerettet, immer gerettet. Und da gibt es nicht nur einen, da gibt es mehrere Verse, die lassen dieses Schema, dieses Modell zerbersten, weil die Bibel diese Frage nicht theologisch behandelt, sondern seelsorgerlich. Und sie sagt dem Schwachen, lass dir meiner Gnade genügen. Und sie sagt dem Starken, wer da meint zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Und wenn mir jemand die Frage stellt, stimmt das, wie ist das, kann ein Kind Gottes verloren gehen oder nicht, würde ich fragen, warum stellst du diese Frage? Da hatten wir es mal erlebt, vor vielen Jahren, das war in Frankfurt, da kam so eine Truppe und dann fragten die, kann ein Kind Gottes verloren gehen? Kind Gottes kann unmöglich verloren gehen, war die Antwort. Am selben Abend saßen die im Wirtshaus und dann völlig weg vom Herrn. Denen hätte ich andere Bibelstellen gegeben. Trachte, dass sie selig werde mit Furcht und Zittern und so weiter. Und dann ist es mal passiert, in der damaligen DDR noch, in Brüderkreisen, wo man ja sehr streng, sehr deutlich lehrt, einmal gerettet, immer gerettet, da fragte eine Schwester in einer Bibelstunde, fast ähnlich wie heute Abend, stimmt das, dass ein Kind Gottes nicht verloren gehen kann? Und zum Glück hat der verantwortliche Bruder dann eben nicht die üblichen Bibelstellen gebracht, die wir ja auch haben. Johannes 10, niemand wird es aus meiner Hand reißen. Römer 8, ich bin gewiss und so weiter. Sondern er fragte, warum stellen Sie diese Frage? Und da kam ans Licht, die Schwester wollte Selbstmord begehen. Man hätte sie buchstäblich in den Tod getrieben. Hätte er gesagt, ja natürlich, ein Kind Gottes kann unmöglich verloren gehen. Also Gott hat da bewusst eine gewisse Spanne offen gelassen, um uns seelsorgerliche Weisheit zu geben. Und nicht eine dogmatische Schere, ein dogmatisches Schermesser. Und Petrus kümmert sich überhaupt nicht um unsere vorgefassten Theologien und sagt, er hat sie erkauft. Also der Herr starb nicht nur für die Auserwählten, er starb für alle Menschen. Und sie verleugnen ihn und bringen über sich eine schnelle Verdammnis. Und was verblüffend ist, liebe Freunde, und das hat sich ja auch so beschleunigt, jede Sekte ist zerstörend, bis zu einem gewissen Grad, und bewirkt ja dann eben ein Aufwachen, nicht in der ewigen Herrlichkeit, sondern woanders, oder fast jede. Die Adventisten sind für mich auch eine Sekte, aber da hat es wirklich Geschwister dabei. Die haben eben mit ihren Sabbat und anderen Lehren einen blinden Fleck, und haben dadurch wirklich Gesetz und Gnade vermischt, aber das wäre von allen Sekten die angenehmste. Und natürlich, Gott fällt das letzte Urteil, soweit ich es beurteilen kann, hat es da echte Gläubige dabei, aber in einer widergöttlichen Vermischung. Und das ist ja nichts Neues, deswegen muss ja Paulus schon den Korinthern schreiben, zieht nicht am fremden Joch. Und er sagt es ja, weil es eben möglich ist, dass du und ich am fremden Joch ziehen können. Sonst würde das ja nicht so in der Bibel stehen. Aber es gibt inzwischen Sekten, die sind so schlimm geworden, dass man fast dankbar ist, wenn jemand nur bei den Zeugen Jehovas oder Mormonen gelandet ist. Und die haben zum Teil wirklich über sich eine schnelle Verdammnis gebracht. Ich bringe nur ein Beispiel, das von diesem David Koresh. Die Davidianer in Waco, Texas, wann war es? Glaube ich 1993, er bezeichnete sich als das Lamm Gottes und hat sich da so in Bundesstaat Texas auf einer Ranch zurückgezogen und die ging dann in Flammen auf und seine Anhänger buchstäblich in der Zerstörung. Und da gab es die Sonnentempel in der Schweiz. Und da gab es diese japanische Sekte. Und diese andere Gruppe in Amerika im Zusammenhang mit den Kometen, wollen wir da jetzt die Details nicht alle auflisten, aber die haben wirklich innerhalb kürzester Zeit sich selber sichtbar zerstört, entweder durch Massenselbstmord oder durch ein Umkommen in der Zerstörung, in der Vernichtung und damals in Waco, Texas, im Feuer. Und damit wird uns auch gezeigt, dass die Sekten zunehmen werden. Und liebe Freunde, als ich mich bekehrte, da gab es noch die klassischen 7 Sekten. Ende der 60er Jahre, ungefähr. Ja, als die Mauer fiel, 89, da gingen 500 verschiedene Glaubensrichtungen von Tür zu Tür. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid auf der Suche nach der Wahrheit. Und dann klopfen sie an deiner Haustür und jeder hat die Bibel unter den Arm und sagt, ich habe die Wahrheit allein gepachtet. Dann sagt er nach einiger Zeit, gib's auf. Absolut verwirrend. Und das steht hier. Ihretwegen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden, auch wegen ihres zuchtlosen Wandels. Und das war so mit diesen Davidianern in Texas, er bezeichnet sich als das Lamm Gottes und er muss dann alle Sünden tragen und hat deswegen alle Sünden reichlichst ausgekostet. So war es mit den Kindern Gottes, wo dann die weltlichen Zeitungen genüsslich diese Briefe des Sektengründers dieses David Mose, ja, die Mo-Briefe abgekürzt, er hieß in Wirklichkeit David Berg, breitgetreten abgebildet hat. Wo also ja, Sodom und Gomorra vorhanden war. Und dann spotteten die Leute. Ja, ja, ihr seid auch wie die. Ihretwegen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Zuchtlosen Wandel. Alles vorausgesagt. Deswegen ist das Trost. Siehe, ich habe es euch zuvor gesagt. Und immer wieder erlebe ich es in so Diskussionen, dass mir Leute sagen, ja, aber das Christentum und die Kreuzzüge und da waren doch diese Christenverfolgung, also diese Verfolgung und die katholische Kirche und sie hat doch und so weiter. Sage ich, hat der Herr alles gewusst? Hat er vorausgesagt, nachzulesen in Johannes 16? Es kommt die Zeit, dass wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst damit. Er hat das gewusst. Und dann sagt er, warum? Der Grund, warum sie es tun, ist, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Die Kreuzzüge begannen damit. Papst Urban II. Hat diese Parole rausgegeben, töte einen Juden, rette deine Seele. Das sind die dunkelsten Blätter in der Kirchengeschichte. Und jetzt wird es noch interessanter, und aus Habsucht werden sie mit erdichtenden Worten an euch ihren Vorteil suchen. Ihnen ist das Urteil seit langem bereitet und ihre Verdammnis schläft nicht, Vers 3. Und da sieht man hier ein Motiv, ein Beweggrund dieser Sekten, Geld. Also sowas ist zum Beispiel Scientology. Das ist so ziemlich die schlimmste Sekte. Ich weiß nicht, ob ich das so offiziell sagen darf. Wenn dann Scientologe unter uns ist, dann könnte der mich jetzt anzeigen wegen Verleumdung. Unwahrscheinlich prozessfreudige Typen. Und dann kriegt man diesen ersten Untersuchungskurs, gehen wir jetzt nicht in Einzelheiten, noch kostenlos. Und dann muss man immer mehr zahlen. Und wie jemand mal feststellte, je mehr du auf dem Bankkonto hast, desto mehr Kurse musst du machen, um sozusagen, wie sie sagen, clear zu werden, klar oder sauber zu werden. Und dann kostet so ein Kurs 20, 30, 40.000 Dollar oder D-Mark oder Euro jetzt. Und hat einer mal in New York sich aus dem Fenster gestürzt, aus Verzweiflung, weil er finanziell völlig ausgeraubt wurde. Genau das steht hier. Und mit erdichteten Worten, da steht im Griechischen für erdichtet das Wort Plastos. Unser Wort Plastik kommt davon. Also nachgemacht, unecht. Und wir haben das prophetische Wort, das lebendige Wort, und die Welt hat Unechtes, Nachgemachtes, Kunststoff. Das ist so, wie wenn ich hungrig bin und da gehe ich in ein Geschäft, und das habe ich mir ja gesagt, das soll ja besonders in der Sowjetunion verbreitet gewesen sein, so ein Schauladen, und da waren schöne Bananen und Trauben und Orangen ausgestellt. Und wenn man da reinbiss, auf einmal merkt man, das ist Kunststoff, ist Plastik. Das sieht so aus wie das Echte und ist natürlich nicht nahrhaft. Das ist das, was die Welt anbietet, ihre Philosophien, ihre Ideologien, ihre großen Weisheiten, und erdichtet, Kunststoff, wahrlich nicht nahrhaft, Steine statt Brot. Und jetzt schaut, jetzt zeigt Petrus, wie Gott richtet. Ihnen ist das Urteil längst bereitet, ihre Verdammnis schläft nicht, weil viele denken ja, also es geschieht nichts, Gott wehrt ihm nicht. Das war damals schon für einige eine Anfechtung, wie viel mehr in unseren Tagen. Und jetzt bringt er drei Beispiele des Gerichts Gottes. Und das ist ja ein biblisches Prinzip, biblisches Grundgesetz, dass zwei oder drei Zeugen hin hat Gott eine Sache festgemacht. Wenn Gott etwas ganz gewiss machen will, dann versichert er es dreifach. Gott ist für uns, zum Beispiel Römer 8, und der Heilige Geist vertritt uns, und der Herr vertritt uns, Jesus. Wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein, welcher seines eigenen Sohnes nicht geschont hat und hat ihn für uns alle dahingegeben. Und der Herr vertritt uns, also haben wir diese dreifache Gewissheit. Erstes, Gericht, Gott hat die unsichtbare Welt gerichtet, Vers 4, hat nicht verschont die Engelwelt. Zweitens, das Gericht der früheren Welt, also das Gericht in der unsichtbaren Welt, das Gericht in der vergangenen Welt, das Gericht durch die Sintflut, hat bewahrt allein Noah, dem Prediger der Gerechtigkeit. Und 7 anderen brachte die Sintflut über die Welt der Gottlosen. Und dann Vers 6, und Gott hat gerichtet Städte in der gegenwärtigen Welt. Also alle Bereiche. Gott richtet sogar die unsichtbare Welt. Gibt er ihnen als Hinweis, schau, Gott hat sogar die Engel, die haben größere Macht, die waren herrlicher. Hat er nicht geschont? Dann wird er sozusagen uns auch nicht schonen. Gott hat gerichtet die vergangene Welt, und dann bringt er ein Beispiel aus dem gegenwärtigen Zeitlauf. Nach der Sintflut, Gott hat gerichtet die Städte Sodom und Gomorra. Und zur Asche gemacht, umgekehrt, verdammt, und ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die danach kommen würden. Also auch wieder ein prophetischer Hinweis. Es kommen nach diesem Gericht über Sodom und Gomorra Gottlose von ähnlicher Gestalt. Es ist dies eigentlich die klassische Sünde, die Sünde Sodoms. Es steht 20 Mal dieser Begriff in der Bibel, zum Beispiel der Prophet Amos, Kapitel 4, Vers 11, wo es heißt, Ich richtete unter euch Zerstörung an, Amos Kapitel 4, Vers 11, wie Gott Sodom und Gomorra zerstört hat, dass ihr wart wie ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerissen wird, dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Die Sünde Sodoms, die am Ende der Tage weltweit kommen wird, das habe ich bei meinem letzten Besuch schon erwähnt, Lukas 17, wie sie waren in den Tagen Lots, die Verse 28 bis 30. Sie aßen, sie tranken, sie pflanzten, sie bauten, sie kauften, sie verkauften. An dem Tag, an dem Lot aus Sodom ging, fiel Feuer vom Himmel und brachte sie alle um. So wird es auch sein, wenn des Menschensohn wird offenbar werden. Die Sünde Sodoms. Und der Herr sagt in Matthäus 11, und du Kapernaum, wirst in den Himmel gehoben werden? Hat ja die meisten Wunder Jesu gesehen? Sie wird seine Stadt genannt? Du wirst in die Hölle gestoßen, denn wären solche Werke oder Taten zu Sodom geschehen, es stünde noch heutigen Tag. Und die Sünde Sodoms, die zerstört uns vor unseren Augen. Und es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, gerade im Anblick der vielen jungen Gesichter hier, dass man das Wort überhaupt in den Mund nehmen muss. Aber es wird uns jetzt zur Zeit und zur Unzeit, praktisch Tag und Nacht wird es uns bald schon aufgezwungen, die Homosexualität, die großen Schwulenfestivals in Berlin, unser Bundestagspräsident eröffnet dieses große Treffen, Thierse. Und als Mensch, der von der Bibel her sich prägen lassen will, ist es so, wie es hier steht. Man wird jetzt mehr und mehr besudelt. Und es wird die gerechte Seele mehr und mehr gequält. Und dann kam eine Schreckensnachricht nach der anderen. Dann stand, dass jetzt in Schweden sie gleiche Rechte bekommen. Vor 20 Jahren haben sie das erste Mal angesucht, auch heiraten zu können. Man greift sich auf den Kopf. Aber das ist ja inzwischen durch, in Schweden schon länger, bei uns seit 1. August letzten Jahres, aber jetzt haben sie völlig gleiche Rechte, sie dürfen auch Kinder adoptieren. Und dann die letzte Schreckensnachricht, mit großer Mehrheit ein Gesetz in Schweden verabschiedet, und Schweden gehört ja auch zur EU, das dann ab 1. Januar nächsten Jahres gültig werden soll. Wenn man Homosexualität öffentlich als Sünde bezeichnet, ist das strafbar bis zu 4 Jahren Gefängnis. So. Liebe Freunde, ihr seid aus dem Osten, aus der Knechtschaft Pharaos, in den Westen, in die Knechtschaft Sodoms und Gomorras gekommen. Jetzt beginnt sich die Verfolgung abzuzeichnen. Das kannten wir jahrzehntelang nicht in Westen. Und unsere jüngere Generation, eigentlich mich eingeschlossen, ja, wir dachten, weil wir das nie erlebt haben, im Prinzip muss es ja immer so sein. Obwohl wir von der Bibel her wissen konnten, nein, es ist eigentlich eine große Ausnahme. Und dann hat ein Pastor, der offensichtlich zu den Abgeordneten gehört, gefragt, heißt das, wenn ich sage, die Bibel sagt, Homosexualität ist Sünde, entschuldige ich, dass ich das Wort wieder in den Mund nehmen muss, aber wir werden ja nicht mehr in Ruhe gelassen mit dieser Perversion, mit dieser schrecklichen Entartung, die uns die Bibel am Ende der Tage vorausgesagt hat und womit sie uns jetzt Tag und Nacht praktisch überstülpen mit ihren Jauchekübel der Unmoral. Heißt das, dass wenn ich das sage, die Bibel erklärt Homosexualität zur Sünde, dass ich dann strafbar bin? Und dann sagte die Parlamentsabgeordnete, wenn Sie das sagen, dürfen Sie das sagen. Nur wenn Sie es für heute anwenden, sind Sie strafbar. Und damit wird der Geist der Bibelkritik, der historisch-kritischen Methode, dass die Bibel ein Geschreibsel ist, längst vergangen, nur historisch interessant, hat auf keinen Fall für die Gegenwart etwas zu sagen. Der wird dann in die Staatsverfassung hineingenommen. Das ist das Wesen des Sozialismus. Bekämpft die Bibel, bewusst und unbewusst. Verschleiert und direkt. Und jetzt wird es offensichtlich. Freiheit oder Sozialismus. Geht beides nicht parallel. Wollen viele nicht wahrhaben, denn viele unserer Jungen, die sich Christen nennen, beten pietistisch und denken marxistisch. Und das hat die Schrift uns vorausgesagt. Gott hat ein Beispiel gesetzt. Er hat diese Städte umgekehrt zur Asche gemacht. Er hasst die Sünde Sodoms. Ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die danach kommen werden. Und ihr wisst, als Lot seine zukünftigen Schwiegersöhne aus dieser Stadt retten will, flieht aus der Stadt, der Herr wird sie verderben, heißt es, es war ihnen lächerlich. Und wenn man das heute sagt, Gott wird Deutschland richten, wegen der Sünde Sodoms, dann ist das den Leuten nicht nur lächerlich, sondern dann wird man als Fundamentalist gebrandmarkt und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das dann öffentlich bestraft wird. Vorläufig geht es noch nicht. Aber die Person, die die genau gleichen Antidiskriminierungsgesetze, wie man das nennt, wenn ich sage, Homosexualität ist Sünde, dann fühlt sich jemand diskriminiert, das heißt also verurteilt. Die Person, die diese gleichen Antidiskriminierungsgesetze für Deutschland vorbereitet hat, heißt Claudia Roth, die Vorsitzende der Grünen. Also hier auch wiederum, wir haben desto fester das prophetische Wort. Es werden diese Gottlosen nach dem Zuschnitt der Sünde Sodoms und Gomorras kommen. Er sagt es ja dann noch deutlicher in diesem Kapitel. Und hier, das ist uns doch fast zu einer gewissen Korrektur geschrieben, denn Lot ist ja nicht das Beispiel eines glänzenden Überwinders. Hier nennt ihn dennoch Petrus gerecht. Wir wissen, dass er eigentlich große Kompromisse gemacht hat. Und seine Töchter waren ja von diesem Geist dann geprägt, haben diesen Geist mitgenommen. Seine Frau erstarrte zur Salzsäule, weil ihr Herz offensichtlich in Sodom geblieben war. Und er ist nicht unbedingt ein Vorbild seines Onkels Abrahams, des Vaters aller Gläubigen. Und dennoch, die Bibel nennt ihn hier den Gerechten. Gott weiß, der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchung zu erretten, den Ungerechten aber zu behalten auf den Tag des Gerichts, sie zu strafen. Und da haben wir Schluss gemacht. Und jetzt geht es weiter. Alle meist, aber die, welche wandeln nach dem Fleisch in der unreinen Lust und die Herrschaft verachten. Naja, das ist ja heute der normale Ton. Man wandelt nach dem Fleisch, alles andere ist ja Unterdrückung. Christen haben, wie man das so sagt, im Zuge der Kulturrevolution eine repressive Sexualmoral, also eine unterdrückende Moral, und du bist ja dann unterdrückt. Wenn du dich auf diesem Gebiet nicht ausleben kannst, das sagt er dann noch deutlicher, dass sie genau das anbieten. Und entschuldigt, dass ich das so sage, aber es ist wirklich der Zeitgeist buchstäblich und wird dann von Petrus genauso dann auch erwähnt. Sie wandeln nach der unreinen Lust, verachten die Herrschaft, frech und eigensinnig, zittern sie nicht davor, die Majestäten zu lästern. Und liebe Geschwister, hier ist ein Augenzeuge der Kulturrevolution. Ich habe diesen Aufstand gegen Obrigkeit, gegen Ordnung. Schaut, als ich noch in die Schule ging, da war der Lehrer eine Autorität. Das Wort Autorität kennt man hoffentlich nicht. Auch bei den jungen Leuten. Und deswegen haben wir zum Glück noch etwas gelernt. Denn es ist eine absolute Illusion zu meinen, ich könne etwas lernen, wenn ich das Chaos habe. Wenn niemand mehr Autorität hat. Und meine Frau ist Augenzeugin, wie sie da in der Grundschule, in den Mathematikunterricht ging und da stand ein Schüler auf und hat den Lehrer in den Bauch gepumpt. Ja, und der darf sich nicht wehren. Und Resultat war, sie haben überhaupt nichts gelernt, die Kinder. Naja, wir sehen ja jetzt das Ergebnis. Es gab ja diese vergleichende Studie, die PISA-Studie. Und da sind wir ja einigermaßen dank dieser Kulturrevolution zum Schlusslicht geworden. Und dann habe ich das hier mal in diesem Sinne ausgelegt. Sie haben keine Angst, gegen Autoritäten, gegen Obrigkeiten, gegen Ordnungen aufzustehen. Und die Polizisten wurden mit menschenverachtenden Worten beschrieben. Und mir hat einer wörtlich erzählt, er hat das an einer Universität erlebt, wie die Studenten im Zuge dieser Revolution einen Lehrer da an den Füßen gepackt haben und zum Fenster hinaushängten. Na, das hätten wir uns nicht träumen lassen. Zum Glück sind wir noch anders erzogen worden. Obwohl mir klar war, zurück zu Vers 10 und dann Vers 11, wo doch die Engel die größere Stärke und Macht haben, kein lästerndes Urteil wider sie fällen vor dem Herrn. Obwohl mir klar war, dass hier Petrus eigentlich nicht in erster Linie jetzt Obrigkeiten, Ordnungen in unserer sichtbaren Welt anspricht, sondern die Engelwelt. Und das gab eigentlich keinen Sinn, denn diese Leute der Kulturrevolution, diese 68er, wie sie heißen, und ich darf da diesen kurzen Hinweis nochmals geben auf dieses Büchlein, das jetzt nur eine andere Einschlagfarbe hat, ich letztes Mal schon mit hatte, die Bibel beleuchtet die Hintergründe des Terrorismus, und da habe ich ja aufgelistet, was so Ende der 60er Jahre alles begann. Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist, sagt der Jesus. Jerusalem wurde 67 zurückerobert und man spricht da heute von den 68ern. Die Zerschlagung der christlichen Werteordnung, Familie, Ehe und so weiter, wird systematisch ausgehebelt, kaputt gemacht, und es gibt nichts Besseres, die Ehe kaputt zu machen, als die Förderung von Pornografie und Homosexualität, und genau das hat alles damals eingesetzt und hat sich weiter durchgefressen und sitzt jetzt an den Schlüsselpositionen. Aber das gab damals keinen Sinn, denn diese 68er, für die gab es die unsichtbare Welt nicht. Sie hatten zwar Interesse am Okkultismus, aber sie waren einmal materialistisch, atheistisch geprägt. Nur vom Sichtbaren her also bestimmt, was haben die mit den Engeln zu tun? Und hier heißt es eigentlich, sie lästern gegen Engeln. Und das ist verblüffend, liebe Freunde, denn eigentlich kann man das erst sich erfüllend auslegen seit den 80er Jahren, wo dann die geistliche Kriegsführung begann. Da weiß ich nicht, ob ich da in Einzelheiten gehen soll, vielleicht nur ganz kurz ein paar Sätze, um zu zeigen, wie verblüffend dieses prophetische Wort aus dem zweiten Petrusbrief ist, dass man sagt, naja, um jetzt eine Erweckung, jetzt weiß ich gar nicht, wie der Ort hier heißt. Also nehmen wir eine größere Stadt. Was haben wir denn hier in der Nähe? Also nehmen wir mal Bonn. Bonn ist uns bekannt. Um eine Erweckung in Bonn zu bekommen, dann muss ich anfangen zu beten. Das ist gut. Zu fasten. Das ist auch gut. Und dann muss ich durch besondere Eingebungen, und da sagen diese Schlüsselleute der geistlichen Kriegsführung, und da mache ich hier den zweiten Hinweis, ich habe das erklärt in diesen Schrift, auch die haben letztes Mal etliche mitgenommen, neue Praktiken innerhalb der Pfingsten charismatischen Bewegung. Da sagen dann diese Schlüsselleute, die diese geistliche Kriegsführung als großes Mittel der Erweckung uns verkündigt haben, ruft Gott besondere Werkzeuge heraus, und die bekommen dann besonderen Einblick in die geistliche Hierarchie. Jetzt haben wir wieder ein Fremdwort. Ja, wie übersetzt man Hierarchie? Also in die geistliche Reihenfolge, wer da oben sitzt, wie diese Geister alle heißen, da muss man Nachforschung betreiben, und die werden mit Namen offenbart und die werden dann direkt angegriffen. Dann muss man in Bonn einen Gebetsmarsch machen, man kann nicht von hier aus für Bonn beten, man muss nach Bonn gehen, um die Atmosphäre geistlich zu reinigen, und dann werden diese Engelmächte oft direkt angegriffen, und eine der Schlüsselleute dieser Bewegung aus Argentinien, Carlos Anacondia, er verflucht und er lästert diese Geisterwelt und beschimpft den Teufel. Und es ist wörtlich das, was hier steht, 2. Petrus 2, Vers 10. Es ist verblüffend. Es ist verblüffend, wie sich das erfüllt. Und wie gesagt, in dieser direkten Form konnte man das vor 2 Jahrzehnten eigentlich gar nicht richtig ausdrücken. Das hat sich zukünftig noch erfüllt. Wir haben desto fester das prophetische Wort. Und schaut, jetzt lesen wir noch den Schluss. Wir haben noch 1/4 Stunde, oder? 1 Stunde darf ich sprechen. Wie geht's uns? Können wir noch zuhören? Nach der letzten Predigt war das Publikum erledigt, sage ich oft. Wir können hier diese Verse fast für sich selber sprechen lassen. Sie sind wie die unvernünftigen Tiere, die von Natur dazu geboren sind, dass sie gefangen und geschlachtet werden. Sie lästern, was sie nicht kennen, und werden in ihren verderblichen Wesen umkommen. So ist der gefallene Mensch. Seht ihr, diese Illusion des Humanismus, edel sei der Mensch, hilfreich und gut, wir sind doch gut, wir haben doch nur alle gute Motive. Und auch der Verbrecher und der Triebtäter, der im Gefängnis sitzt, der ist ja nur ein Opfer der Erziehung und der Gesellschaft. Und wenn wir ihm dann die Möglichkeit geben, sich richtig zu entfalten, dann wird er der gute Kern, der wird dann zum Tragen kommen. Und die Grünen haben ja darauf bestanden, bei den Koalitionsverhandlungen schon einige Jahre zurück, mit der SPD in Nordrhein-Westfalen nur noch offener Strafvollzug, auch sei es der schlimmste Triebtäter, weil der Mensch ist ja so gut. Und Petrus schildert ihn ganz anders. Wie die unvernünftigen Tiere, sie lästern, was sie nicht kennen, werden in verderblichen Wesen umkommen. Gehen zugrunde buchstäblich in eigenen Schmutz, wie es ja manchen Drogensüchtigen und Hippie und dergleichen gegangen ist, und ergangen ist, sie sind buchstäblich in ihren Erbrochenen erstickt, in ihren Schmutz zugrunde gegangen. Das dürfen wir nicht von oben herab sagen, weil wir wissen auch von vielen, die in dieser Hoffnungslosigkeit heraus, ich habe ja letztes Mal dieses Büchlein mitgehabt, Dead or Alive, immer noch den Herrn gefunden haben. Gott hat nicht gefreut am Gefallen des Gottlosen, aber Gott hat nicht gefallen am Tode des Gottlosen, sagt der Prophet Ezekiel, aber hier schildert das Petrus so eindrücklich, dass sich dieser Charakter des Menschen am Ende der Tage immer mehr ausweiten wird. Und auch den Lohn der Ungerechtigkeit noch verlieren. Dadurch, dass sie manchmal eben eine schnelle Verdammnis über sich hereinbringen. Da kann man ja einen gewissen Lohn der Ungerechtigkeit in der sichtbaren Welt ja noch haben. Wenn ich Dealer bin, wenn ich Mafia-Boss bin, kann ich ja vielleicht leben wie ein Fürst, eine Zeit lang, bis ich dann irgendwie bei diesen Bandenkämpfen auch erschossen werde. Ihre Wonne ist Schlemmen am hellen Tag, sie sind schandbare Schmutzflecken, schwelgen in ihren Betrügereien, wenn sie mit euch prassen. Das Gegenteil von der Illusion des guten Menschen. Das war ja dann der Schock des 11. September, da mussten sie draufkommen. Ja, wir haben hier besonders in Deutschland Leute beherbergt, unter der Überschrift Toleranz, wir sind so tolerant gegenüber den Moslems, Leute, für die Toleranz ein Fremdwort ist, die das nur ausgenutzt haben, um ihre Pläne zu schmieden und dann diesen Völkern, die ihnen diese Freiheit geben, einen gnadenlosen Krieg zu erklären. Da hat schon jemand vor Jahrzehnten ein Buch geschrieben, der Islam wird euch fressen. Und wie dieser berühmte Fernsehkommentator Peter Scholl-Latour sagte, dieser Bekannte, die Stärke des Islams ist die Schwäche des Christentums. Die nützen das gnadenlos aus, auch in dieser ganzen Asylantenfrage. Die lachen sich zum Teil ins Fäustchen über die Ahnungslosigkeit, Naivität und Dummheit der sogenannten Gutmenschen, die da jeden Asylanten mit dem roten Teppich empfangen wollen und parasitieren über die Massen. Nicht alle, da hat es ja auch wirklich solche, die verfolgt werden. Ja, das sind Sätze, wenn ich das so sagte, öffentlich. Also ich wäre jetzt dann allmählich ein Fall für die politische Korrektheit. Ihr könnt für mich beten, wenn dieses Gesetz da in Schweden das nächstes Jahr dann zur Geltung kommen soll, bei uns nach Deutschland kommen wird, und wenn die Rot-Grünen die Wahl gewinnen, dann kommt es früher als wir denken, dann könnt ihr für mich beten. Dann kann ich mir eigentlich das Zimmer dann im Kitchen, im Gefängnis eigentlich schon aussuchen. Wenn ich hoffentlich nicht zu feige bin, mich der Wahrheit zu stellen. Wer da meint zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Wird dann auch Alexander Seibel, wenn man ihm praktisch die Pistole auf die Brust setzt, sagen, ja, diese Dinge sind in Gottes Augen Sünde, oder passt man sich da an aus Leidensscheu Und damit es nicht so viele Konsequenzen hat, versucht man dann die Dinge abzuschwächen. Wir haben gesehen, wie Leute, von denen es nie für möglich gehalten haben, das Rückgrat gebrochen wurde. Deswegen, ich darf das nicht von oben herab sagen, man muss es eigentlich zittern sagen, Herr, bewahre mich, ohne die Gnade Gottes bin ja auch ich zu allem fähig. Das ist ja der biblische Realismus. So sehen wir ja aus, ohne die Gnade Gottes. Schandbare Schmutzflecken. Was gibt es bei den Gläubigen inzwischen auch Betrügereien? Man ist zum Teil fassungslos. Und ja, nicht eine pharisäische Haltung entwickeln, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner. Ich bete so treu und ich bin ja so viel besser. Das ist so viel schneller da, als wir denken. Nein, wir müssen sagen, Herr, hier steht ein begnadeter Sünder ohne deine Gnade zu allen fähig. Herr, so sehe ich aus ohne deine Gnade. Bitte bewahre mich. Das ist biblischer Realismus. Und die großen Werkzeuge Gottes hatten eine ständige Haltung der Buße und eine ungebrochene Stellung zur Bibel. Keine tiefste Gefahr, dass Alexander Seibel sich besser vorkommt, wenn er über diese Dinge predigt und herabschaut dann auf diese Leute. Das ist auch nicht eine geistliche Haltung. Wir sollen ja wachsen in der Gnade. Ihre Wonne ist schlimmer am hellen Tag. Sie sind schandbare Schmutzflecken, schwelgen in ihren Betrügereien, wenn sie mit euch prassen. Vers 14, haben Augen voll Ehebruch, nimmer satt der Sünde, locken an sich die ungefestigten Seelen, haben ein Herz durchtrieben von Habsucht, Kinder des Fluches. Liebe Freunde, man braucht dazu viel nicht mehr sagen. Das ist der biblische Realismus, das ist die Nüchternheit der Heiligen Schrift. Das wächst ja immer mehr von seinen Augen aus. Sie rühmen sich noch ihrer Unzucht, ihrer Schande. Wie der Prophet Jesaja sagt, ihrer Sünde rühmen sie sich wie die Leute von Sodom, wehe ihnen. Sie verbergen sie nicht, sie sind noch stolz darauf. Augen voll Ehebruch, ja, das ist ja heute fast ein Qualitätsmerkmal geworden, um ein hohes Amt zu bekommen, dass man schon mehrmals geschieden oder Ehebrecher ist. Früher musste man seine Koffer packen, auch als Politiker, wenn man die Ehe gebrochen hatte. Heute können Leute Bundeskanzler werden, die mit der vierten Frau verheiratet sind, im Guinness-Buch der Rekorde stehen als der meistgeschiedene weltweit. Juckt überhaupt niemanden mehr. Moralisch bankrott. Mir klagte ein Bruder aus der ehemaligen DDR. Also solche Dinge waren ja nicht einmal in DDR-Zeiten, was heute bei euch im Westen läuft, praktiziert. Wir hatten da fast noch mehr Verantwortung, noch mehr Moral, Anführungszeichen. Und jetzt wird es gefährlich. Denn die geben sich nicht damit zufrieden, dass sie das treiben, sondern sie locken an sich die ungefestigten Seelen. Jetzt geht's an uns. Und dann treten sie auf. Schaut, das steht dann so schwarz auf weiß. Vers 17, es sind Brunnen ohne Wasser, Wolken vom Windwirbel umgetrieben. Das sind so falsche Erweckungen, das gibt so einen Schaum. Ihr Teil ist die dunkelste Finsternis. Und jetzt schaut, und als ich das las und Augenzeuge war der Kulturrevolution, also ich war verblüfft. Das betrifft vielleicht euch nicht so, aber was ich eben selber da beobachtet habe, was da geschah im Zuge der Kulturrevolution an der Universität, zum Beispiel in Frankfurt. Das war wirklich, was hier Petrus schreibt. Sie reden stolze Worte, da nichts dahinter ist. Wir liegen richtig. Wir bringen euch die Befreiung. Wir sind tolerant und reizen durch Unzucht zur fleißigen Lust diejenigen, die kaum entronnen waren, denen, die im Irrtum wandeln, und versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie Knechte des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwunden ist, dessen Knecht ist er geworden. Und jetzt wird es verblüffend aktuell. Verblüffend aktuell. So traten sie auf. Stolze Worte. Und die große sexuelle Revolution. Wir befreien euch von der unterdrückenden Sexualmoral, die uns das Christentum gebracht hat und die Quelle alles Übels ist. Das ist es ja für diese 68er. Familie ist die Quelle alles Übels. Die wird systematisch abgebaut. Wir sind die Toleranten. Wir bringen euch die Freiheit. Und reizen durch Unzucht zur fleischlichen Lust diejenigen, die kaum entronnen waren, denen, die im Irrtum wandeln. Und entschuldigt, wenn ich das so sage, das ist biblischer Realismus, sagte das Wort Gottes. Und da hatten wir die Kinder oft aufs bewahrten Elternhaus und gingen an die Universitäten, an die Hochschulen. Und dann wurden die ausgelacht. Was? Du hast noch keine Freundin? Was? Du hast noch keinen Freund? Also du lebst ja am Mond, also du bist ja total unterdrückt, jetzt musst du ja restlos befreit werden. Und dann spotteten sie zum Teil mit anzüglichen Worten, reden stolze Worte, versprechen Freiheit, Knechte des Verderbens. Das sieht man jetzt mehr denn je, denn einer nach dem anderen erreicht die Kaputtheit seiner Beziehung. Und dann sind sie innerlich immer mehr ausgebrannt und enttäuscht. Und der Teufel verspricht viel, gibt wenig und nimmt alles. Das ist unwahrscheinlich aktuell. Also vielleicht für euch nicht von dieser Aktualität, aber nochmals, als ich an die Frankfurter Uni kam und sah, was da ablief, und ich hatte vorher mir diese Stellen aus dem 2. Petrusbrief als noch jung Bekehrter versucht einzuprägen, zum Teil auswendig gelernt, und dann staunte ich nur, was ich da sah und was ich erfüllte. Was ich da beobachten musste, und was das Wort Gottes vorausgesagt hatte, wirklich Anspruch der Freiheit, große Worte, und wie sie die anderen geködert haben, die ungefestigten Seelen. Deswegen sagt Petrus, wachset, werdet stark in der Gnade, denn der Abfall ist groß und sie holen uns da auf diesem Gebiet, reizen durch Unzucht, liebe Freunde, entschuldigt, liebe Eltern, so geschieht es unseren Kindern, liebe Großeltern, so geschieht es unseren Enkelkindern. Es läuft über Video, es läuft über Internet, es läuft über Fernsehen, es läuft über die Erziehung heute. Es wird dann im Zuge der neuen Moral, der neuen Antidiskriminierung systematisch uns übergestülpt. Und was in den Schulen an Sexualkunde läuft, ist zum Teil auch nur Sodom und Gomorra unter dem Deckmantel der Freiheit. Schmutzig, Augen voll Ehebruchs. Und die Bibel sagt es ungeschützt, ungeschminkt, Kinder des Fluchs. Also das sind Worte. Das darf man heute gar nicht mehr sagen. Wir sind doch alle so prächtige Geschöpfe. Und wir meinen es doch alle so gut. Und wir sind doch alle so lieb. Und mein Kind und mein Sohn und meine Tochter. Nein, die sind doch nicht böse. Und dann liest man auch bei Frommen, die biblischen Maßstäbe werden unter den Tisch gekehrt. Naja, und was haben die Grünen durchgesetzt? Das Züchtigungsverbot. Es werden heute nicht die bestraft, die gezüchtigt, die gezüchtigt werden sollten, sondern die Eltern, wenn sie ihre Kinder züchtigen wollen. Könnte man unsere Väter auferwecken und in unsere Gegenwart führen, die wüssten nicht, ob sie im Irrenhaus oder ob sie im Freudenhaus aufgewacht sind. Wir sind derzeit eine gelungene Mischung von beiden. Entschuldigt, wenn ich das so deutlich sage. Von wem jemand überwunden ist, dessen Knecht ist er geworden. Und gerade an der Sünde Sodoms sieht man, warum Gott sie eben mit deutlichen Strafen belegt hat, wenn man ihr gegenüber tolerant ist, dann wird die nicht einfach friedlich nebeneinander wohnen, sondern wie eine Geschwulst alles aufzehren. Und jetzt sind sie dabei, nochmals diese Meldung, kürzliche Ideenmeldung, soll bestraft werden, wenn man das dann Sünde nennt. Jetzt sind sie dabei, uns zu zerstören. Was mir von Anfang an klar war. Und schauen, jetzt stehen diese abschließenden Worte, diese letzten drei Verse. Und wenn ich das noch sagen darf, wie sie dann ihre Freiheit rühmen, worin besteht die? Dass sie sich besaufen? Dass sie Kettenraucher sind? Ja, als ob das eine schöne Freiheit ist, seine Lunge dann später auszuhusten und seine Leber kaputt zu machen. Nein, nein, die sind Sklaven geworden. Und später wollen sie ja dann irgendwie frei werden. Und dann kann man ja lesen, die große Karriere von unseren Schauspielern und Sängern, und sie haben eine Drogenabhängigkeit oder sie müssen behandelt werden wegen Alkoholismus. Und der Lieblingsschauspieler Harald Junke, jetzt Demenz, das Gehirn zerstört durch den ständigen Alkoholgenuss. Das ist dann die Kehrseite dieser großen Freiheit.
Und was kenne ich Leute, die waren so töricht genug, im pubertären Alter als Teenager mit 13, 14, 15, 16 zu rauchen zu beginnen. Und heute haben sie nur ein Problem, wie bekomme ich es wieder los? Und je früher sie angefangen haben, desto schwerer wirst du es los. Wenn du mit 20 zu rauchen beginnst, jetzt kannst du es viel schneller wieder aufgeben, als wenn du mit 13, 14 angefangen hast. Da hat es sich richtig reingefressen. Man muss ja die Welt nachmachen, wir sind auch nicht so zurückgeblieben. Und die Welt tragt einen Ring im Ohr, da müssen wir auch einen Ring im Ohr tragen. Es waren die Homosexuellen, die damit angefangen haben. Was kenne ich, weiß ich von Gläubigen, die jetzt auch die Ringe tragen. Wunderbar haben wir uns angepasst. Unter der Deckmantel Freiheit, Selbstständigkeit, Selbstbestimmung. In Wirklichkeit sind wir Knechte geworden. Man sieht zum Teil schon Selbstverstümmelung, diese Tätowierungen, die Gott ja ausdrücklich verboten haben. Diese Selbstverstümmelungen holen sich den Ring in die Nase, die Zunge oder Augenbrauen. Und was ich schon gesehen habe, und das waren ja Sklavenzeichen, den Ring in die Nase. Damit hat man bewiesen, dass man unter der Macht und der Autorität eines anderen steht. Das war früher für uns eine Strafe, das machen viele heute freiwillig. Sklavenzeichen. Der Knecht wurde tätowiert, wurde der Prim ins Ohr gesteckt. Machen die heute freiwillig. Und sie sagen damit, wir sind Knechte geworden, wir sind versklavt. Versprechen in Freiheit, Knechte des Verderbens. Und jetzt kommt ein Satz und der zerstört einigermaßen. Aber die Bibel lehrt beides. Die Bibel lehrt Heilssicherheit und die Bibel lehrt dennoch auch das andere. Der zerstört das schon einigermaßen. Diese Vorstellung, einmal gerettet, immer gerettet. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes, haben wir wieder das Wort Erkenntnis, Jesus Christus entflohen sind dem Unrat der Welt. Das ist biblischer Realismus. Das hätte man vor 50 Jahren sagen können, ist doch übertrieben. Da war noch eine gewisse Sauberkeit. Da gab es sogar noch einen Paragraph. Ein Kuppelei-Paragraph, da gab es, der ist inzwischen von unserer jetzigen Regierung abgeschafft worden, da gab es noch einen Paragraph, dass man bestraft wurde wegen Förderung von Unzucht. Da mussten ja die Beatles so Acht geben, dass sie da nicht unter diesen Paragraphen, alles abgeschafft. Das hätte man vor 50 Jahren sagen können, ja, also Moment, das ist doch ein bisschen übertrieben, ist das nicht überzeichnet? Und hier sagt Petrus von dem Unrat der Welt, und es sagte mal jemand, das Internet ist der Abschaum der Menschheit. Es klagte ein gläubiger Mann aus Amerika, unsere Jugend geht zugrunde am Internet. Man kann sich da Dinge anschauen, das hätte man überhaupt nicht für möglich. Und es ist scheinbar niemand da. Und es beobachtet scheinbar niemand. Und die Hemmschwelle ist so gering. Und jetzt spricht er die an, die sich für Jesus entschieden haben. Durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes entflohen sind dem Unrat der Welt, werden aber wiederum von denselben betört und überwunden. Und das sind ja heute je mehr denn je, weil diese Versuchung so groß ist. Die Macht des Bildes immer mehr hineindringt, so einen Aufprall hat. Dann ist mit ihnen am Ende ärger geworden als zuvor. Das haben wir auch erlebt. Oft die schlimmsten Gegner dann des Evangeliums, solche, die sich mal als Kinder entschieden haben. Ähnlich wie der Beginn dieses Briefes. Sie verleugnen den Herrn, dass er erkauft hat. Werden fast seine Todfeinde. Und jetzt sagt es Petrus noch erschütternd, es wäre ihnen besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn erkennen und sich abkehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. Nämlich die Erkenntnis des Herrn. Berufen durch seine Heiligkeit, durch seine Tugend, durch seine Kraft. Und schaut, wie es aufhört. Und damit machen wir jetzt Schluss. Entschuldigt. Aber so hört das zweite Kapitel auf. Es ist ihnen widerfahren. Das war ein Sprichwort. Der Hund frisst wieder, was er gespien hat. Und da zitiert Petrus einen Satz aus dem Buch der Sprüche. Und dann offensichtlich eine Formulierung, die damals womöglich üblich war, die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Kot. Ja, da sind wir gelandet. Deutschland hatte mal die Reformation. Deutschland hat Erweckungen erlebt. Deutschland hat Reinigung durch die Kraft des Wortes Gottes erlebt. Vor 100 Jahren hatte Deutschland erweckliche Aufbrüche. Die Heiligung stand im Mittelpunkt. Und jetzt wälzen wir uns wieder buchstäblich im Kot und nennen das Freiheit. Jetzt schlucken wir das wieder, was gespielt worden ist. Biblischer Realismus. Und wird es unter der Überschrift Toleranz übergestülpt. Wie der Philipperbrief sagt, ihre Ehre ist ihre Schande. Also biblischer Realismus. Und im Visier sind locken an sich die ungefestigten Seen. Reizen durch Unzucht zu Fleisch und Lust diejenigen, die kaum entronnen waren, denen die im Irrtum wandeln. Ich glaube, hier haben hoffentlich sich alle für Jesus entschieden. Wie stark sind wir im Herrn? Das ist also hier dieses tragische zweite Kapitel. Und ich bringe noch einmal den Schlüsselvers, den letzten Vers dieses Briefes zum Abschluss. Die Antwort Gottes: Wachset. Wenn man schwach ist, kann man umgeworfen werden. Können einen diese Lockungen überwinden. Und da kann man nur sagen, liebe Großeltern, liebe Eltern, die ihr die Gnade habt, nicht unter diesem Sog von Sodom und Gomorra aufgewachsen zu sein, betet viel für eure Kinder und Enkelkinder. Die werden jetzt mit Dingen eben konfrontiert, das hätte man früher gar nicht für möglich gehalten. Der Petrusbrief hat es uns eigentlich ungeschminkt gesagt, Kinder des Fluchs. Die Antwort, wenn man noch schwach ist, wenn man in Gefahr ist zu stolpern, wachset in der Gnade und in der Erkenntnis. Wie geschieht das? Wir werden es natürlich morgen ausführlicher sagen, durch das Wort. Dass ich dieses Wort einverleibe, dass ich sehe, Mensch, das hat ja die Bibel alles gewusst. Das Wort ist prophetisch, das Wort stimmt. Nein, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, wie sie uns dann vorwerfen. Ihr seid Spinner, ihr seid zurückgeblieben, ist ja alles längst überholt. Nein, es erfüllt sich immer genauer, immer präziser, immer verlässlicher. Dieses Wort stimmt, dass ich das einverleibe, dass ich mich danach ausrichte und dort, wo ich besudelt worden bin, Buße tue und zurückkehre zu diesen Quellen der Gnade und der Gemeinschaft, das die Bibel Erkenntnis nennt und dann uns auch diesen Frieden vermittelt.